der Hörtest in Deutsch für die 12. Klasse. Du hörst insgesamt 3 Texte. Jeden Text hörst du 2-mal. Aufgabe 1. Lies zuerst die Aufgabe. Dafür hast du 1 Minute Zeit. Nach dem Signal hörst du den Text zum 1. Mal.
Der Österreicher David Dietrich gehört weltweit zu den besten Athleten im Extremhindernislauf. Er holte sich Podiumsplätze in Kanada, Island, Spanien, Griechenland und Nicaragua und organisiert auch selbst Hindernisläufe. Im Interview spricht der 29-Jährige darüber, wie man Extremsportler wird.
Wie sieht ein Extremhindernislauf aus?
Die Hindernisläufe werden in der Natur organisiert. Natürliche Hindernisse sind hohe Berge, Seen und Moore, Vulkane oder Steinbrüche. Bei jedem Lauf muss man Aufgaben lösen, zum Beispiel 50 Kilogramm Steine tragen, durch eiskaltes Wasser tauchen, eine Treppe aus Steinen bauen oder mehrere Stunden Holz hacken. Manche Hindernisläufe sind über 100 Kilometer lang und dauern bis zu 36 Stunden. Dann läuft man auch nachts mit Stirnlampen.
Was gefällt dir an diesem Sport am besten?
Ich bin gerne in der Natur, vor allem in den Bergen. Beim Extremhindernislauf kann ich meine Begeisterung für den Sport in der Natur mit dem Reisen an ungewöhnliche Orte verbinden. Außerdem stelle ich mich gern Herausforderungen und teste meine eigenen Grenzen aus. Das ist eine wertvolle Erfahrung.
Wie bereitest du dich auf die Läufe vor?
Ich mache Kraft- und Ausdauersport. Mein Training ist sehr vielseitig. Ich laufe durch den Wald, gehe in den Bergen wandern und in kalten Seen schwimmen. Ich klettere auf Bäume, laufe das Treppenhaus auf und ab oder trage schwere Gegenstände von einem Ort zum anderen. Jeden Morgen mache ich Übungen, um die Muskeln zu lockern. So verletze ich mich nicht so leicht. Und ich achte auf meine Ernährung. Ich trinke Wasser und Tee statt stark zuckerhaltige Getränke. Seit einigen Jahren bin ich auch Vegetarier.
Welche Läufe sind für Anfänger geeignet?
Es gibt ein Spartan Race im Olympiapark in München und auf dem Militärgelände in St. Pölten bei Wien. Die Strecken sind je etwa 5 Kilometer lang. Man muss durch den Olympiasee schwimmen oder unter einer Brücke ein Seil hochklettern. So lernt man die Sportart ganz gut kennen.
Welche Eigenschaften sollte man als Extremsportler haben?
Man braucht eine positive Einstellung. Es ist wichtig, neugierig und offen für Neues zu sein. Natürlich muss man auch körperlich fit sein. Einfach mal mit ein paar Freunden zu einem Event anmelden, Spaß haben und sich der Herausforderung stellen.
Jetzt hast du 1 Minute Zeit für die Aufgabe. Nach dem Signal hörst du den Text zum 2. Mal.
Der Österreicher David Dietrich gehört weltweit zu den besten Athleten im Extremhindernislauf. Er holte sich Podiumsplätze in Kanada, Island, Spanien, Griechenland und Nicaragua und organisiert auch selbst Hindernisläufe. Im Interview spricht der 29-Jährige darüber, wie man Extremsportler wird.
Wie sieht ein Extremhindernislauf aus?
Die Hindernisläufe werden in der Natur organisiert. Natürliche Hindernisse sind hohe Berge, Seen und Moore, Vulkane oder Steinbrüche. Bei jedem Lauf muss man Aufgaben lösen, zum Beispiel 50 Kilogramm Steine tragen, durch eiskaltes Wasser tauchen, eine Treppe aus Steinen bauen oder mehrere Stunden Holz hacken. Manche Hindernisläufe sind über 100 Kilometer lang und dauern bis zu 36 Stunden. Dann läuft man auch nachts mit Stirnlampen.
Was gefällt dir an diesem Sport am besten?
Ich bin gerne in der Natur, vor allem in den Bergen. Beim Extremhindernislauf kann ich meine Begeisterung für den Sport in der Natur mit dem Reisen an ungewöhnliche Orte verbinden. Außerdem stelle ich mich gern Herausforderungen und teste meine eigenen Grenzen aus. Das ist eine wertvolle Erfahrung.
Wie bereitest du dich auf die Läufe vor?
Ich mache Kraft- und Ausdauersport. Mein Training ist sehr vielseitig. Ich laufe durch den Wald, gehe in den Bergen wandern und in kalten Seen schwimmen. Ich klettere auf Bäume, laufe das Treppenhaus auf und ab oder trage schwere Gegenstände von einem Ort zum anderen. Jeden Morgen mache ich Übungen, um die Muskeln zu lockern. So verletze ich mich nicht so leicht. Und ich achte auf meine Ernährung. Ich trinke Wasser und Tee statt stark zuckerhaltige Getränke. Seit einigen Jahren bin ich auch Vegetarier.
Welche Läufe sind für Anfänger geeignet?
Es gibt ein Spartan Race im Olympiapark in München und auf dem Militärgelände in St. Pölten bei Wien. Die Strecken sind je etwa 5 Kilometer lang. Man muss durch den Olympiasee schwimmen oder unter einer Brücke ein Seil hochklettern. So lernt man die Sportart ganz gut kennen.
Welche Eigenschaften sollte man als Extremsportler haben?
Man braucht eine positive Einstellung. Es ist wichtig, neugierig und offen für Neues zu sein. Natürlich muss man auch körperlich fit sein. Einfach mal mit ein paar Freunden zu einem Event anmelden, Spaß haben und sich der Herausforderung stellen.
Jetzt hast du eine Minute Zeit, um die Aufgabe abzuschließen. Nach dem Signal hörst du die zweite Aufgabe. Aufgabe 2. Lies zuerst die Aufgabe. Dafür hast du eine Minute Zeit.
E-Scooter, mehr gehasst als geliebt. Für manche sind sie ein schnelles Fortbewegungsmittel in der Stadt. Andere regen sich über die vielen E-Scooter auf. Immer wieder passieren Unfälle und so umweltfreundlich wie manche denken, sind die Roller auch nicht. E-Scooter gehören seit Mitte 2019 zum Straßenbild einer deutschen Großstadt. Sie stehen an jeder Ecke und viele Menschen nutzen sie gern. Die Bedienung der Roller ist einfach. Man muss sich nur die App eines der Anbieter auf das Handy laden, damit den E-Scooter freischalten und los geht's. Für die gefahrene Strecke bezahlt man dann eine Gebühr. Als die Roller auf den Markt kamen, versprach Verkehrsminister Andreas Scheuer eine Revolution der Mobilität in den Innenstädten. Sie sollten eine umweltfreundliche Alternative für das Autofahren sein, doch eine Umfrage unter mehreren tausend E-Scooter-Fahrern zeigt, ohne die Roller hätten die meisten die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt oder wären zu Fuß gegangen. Das Versprechen, was die Nachhaltigkeit angeht, war sehr, sehr groß, sagt der Mobilitätsexperte Hannes Fernow. Doch besonders nachhaltig scheinen die E-Scooter nicht zu sein, denn die vielen Roller müssen zum Beispiel mit Autos an einen Ort transportiert werden, an dem man sie aufladen kann. Außerdem können E-Scooter schnell kaputt gehen, vor allem weil sie draußen stehen und sie jeder benutzen darf. Das Fahren mit E-Scootern kann auch gefährlich sein. Immer wieder passieren Unfälle, weil Menschen betrunken oder zu zweit mit den Rollern fahren. Auch das ist ein möglicher Grund, warum laut einer Umfrage 40% der Befragten die neuen Verkehrsmittel ablehnen oder sich über sie ärgern. Nur 4% antworteten, von den E-Scootern begeistert zu sein.
Jetzt hast du eine Minute Zeit für die Aufgabe. Nach dem Signal hörst du den Text zum zweiten Mal.
E-Scooter, mehr gehasst als geliebt. Für manche sind sie ein schnelles Fortbewegungsmittel in der Stadt. Andere regen sich über die vielen E-Scooter auf. Immer wieder passieren Unfälle und so umweltfreundlich wie manche denken, sind die Roller auch nicht. E-Scooter gehören seit Mitte 2019 zum Straßenbild einer deutschen Großstadt. Sie stehen an jeder Ecke und viele Menschen nutzen sie gern. Die Bedienung der Roller ist einfach. Man muss sich nur die App eines der Anbieter auf das Handy laden, damit den E-Scooter freischalten und los geht's. Für die gefahrene Strecke bezahlt man dann eine Gebühr. Als die Roller auf den Markt kamen, versprach Verkehrsminister Andreas Scheuer eine Revolution der Mobilität in den Innenstädten. Sie sollten eine umweltfreundliche Alternative für das Autofahren sein, doch eine Umfrage unter mehreren tausend E-Scooter-Fahrern zeigt, ohne die Roller hätten die meisten die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt oder wären zu Fuß gegangen. Das Versprechen, was die Nachhaltigkeit angeht, war sehr, sehr groß, sagt der Mobilitätsexperte Hannes Fernow. Doch besonders nachhaltig scheinen die E-Scooter nicht zu sein, denn die vielen Roller müssen zum Beispiel mit Autos an einen Ort transportiert werden, an dem man sie aufladen kann. Außerdem können E-Scooter schnell kaputt gehen, vor allem, weil sie draußen stehen und sie jeder benutzen darf. Das Fahren mit E-Scootern kann auch gefährlich sein. Immer wieder passieren Unfälle, weil Menschen betrunken oder zu zweit mit den Rollern fahren. Auch das ist ein möglicher Grund, warum laut einer Umfrage 40% der Befragten die neuen Verkehrsmittel ablehnen oder sich über sie ärgern. Nur 4% antworteten, von den E-Scootern begeistert zu sein.
Jetzt hast du eine Minute Zeit, um die Aufgabe abzuschließen. Nach dem Signal hörst du die dritte Aufgabe. Aufgabe 3. Lies zuerst die Aufgabe. Dafür hast du eine Minute Zeit.
Egal, ob man ein kleines Fach studiert oder eines der großen Dauerbrenner wie Jura, Medizin oder BWL, zunächst ist da der Übergang von der Schule an die Uni oder Fachhochschule. Und der ist gar nicht mal so leicht. Der Stoff ist wesentlich komplizierter plötzlich geworden und umfangreicher als gewohnt. Und sich selbst zu organisieren ist schwerer als gedacht. Viele Studierende sind damit überfordert und fangen an, Klausuren und andere Prüfungen aufzuschieben. Sie prokrastinieren, wie es im Fachjargon heißt. Simon Schumacher hat sich gefragt, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir erst einmal anfangen mit dem Aufschieben, der Aufschieberitis. Er hat Antworten von einer Kognitionsforscherin und natürlich von Betroffenen.
Sabrina Ouazzane studiert im dritten Semester Journalismus und Öffentlichkeitsarbeit an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen. Regelmäßig nimmt sie an besonderen Diskussionen und Gruppenarbeiten teil. Studierende verschiedenster Fachrichtungen wollen hier ihr Aufschiebeverhalten in den Griff bekommen. Sabrina erinnert sich, wie es bei ihr mit dem Prokrastinieren anfing.
Ich werde damit auch getrieben, wenn ich positives Feedback bekomme. Das ist nicht nur in Form von Noten, sondern wirklich jemand kommt zu mir und sagt, oh, das hast du jetzt richtig gut gemacht. Und das hat dann, je älter ich wurde, dann auch nachgelassen. Und dementsprechend so sind das die Gründe, warum es bei mir immer mit der Aufschieberitis angefangen hat.
Die Gründe fürs Prokrastinieren sind je nach Person höchst unterschiedlich. Lernumgebung, Interessen, Ziele oder Selbstwertgefühl etwa beeinflussen unser Belohnungssystem. Es bestimmt mit, wie wir Prioritäten setzen, weiß Mareike Altgassen. Sie ist Kognitionsforscherin an der Radboud-Universität im niederländischen Nimwegen.
Da gibt es bestimmte Absichten, wo es wahrscheinlicher ist, dass wir hier prokrastinieren werden. Und das sind eben Tätigkeiten, die eher keinen Spaß machen, durchzuführen, wie eben beispielsweise zu lernen oder vielleicht eine Steuererklärung zu machen. Und es sind auch typischerweise Tätigkeiten, wo die Belohnung für die Ausführung der Handlung erst zu einem späteren Zeitpunkt kommt.
Viele Studierende unterschätzen so zum Beispiel den Lernaufwand, wenn der Termin einer Klausur oder Hausarbeit noch viele Wochen entfernt liegt. Sie suchen nach Möglichkeiten, sich schneller zu belohnen.
Zum Beispiel uns mit der Freundin auf einen Kaffee treffen, anstatt zu lernen. Dann ist es erst einmal angenehm und erhöht unsere Stimmung. Aber im Nachhinein kann es dann so sein, dass wir uns schlecht fühlen, weil wir eben nicht wie geplant gelernt haben.
Im schlimmsten Fall kommt es zu Dauerstress, Übermüdung, Depressionen, schlechten Noten oder einer längeren Studienzeit. Sabrina ist deswegen der Lerngruppe beigetreten. Diplompädagogin Leila Mesarosch leitet die Studierenden an.
Beispielsweise besprechen wir, wie kann man einen realistischen Wochenplan gestalten und bis zur nächsten Woche diesen Wochenplan mal auszuprobieren. Und weil die Studierenden dann wissen, wir treffen uns nächste Woche nochmal und es wird sich gegenseitig ausgetauscht, animiert das einfach viele dazu, das wirklich auch endlich mal zu machen.
So ergeht es auch Sabrina. Besonders gefällt ihr, dass die Gruppe sich gegenseitig motiviert und Selbstvertrauen gibt. Das sei sehr wichtig, betont Leila Mesarosch. Denn oft schütten wir erst nach großen Erfolgen verstärkt Glückshormone aus.
Wenn ein Student zum Beispiel seit einem Jahr nicht schafft, sich ans Lernen zu setzen und dann kommt er ins Gruppentraining und berichtet, ja, ich habe was gemacht, aber nur eine halbe Stunde. Dann ist es wichtig anzuerkennen, dass aber die halbe Stunde erstmal ein richtig guter Erfolg ist.
Leila Mesarosch möchte nach und nach eine Arbeitsroutine aufbauen. Gleichzeitig hat sich die Gruppe eine Belohnungsmethode überlegt, erzählt Sabrina.
Ich habe mir gesagt, okay, ich setze mich jetzt eine Stunde oder anderthalb hin und habe mich auch wirklich konzentriert, was eigentlich auch schön war, dieses Gefühl, sich zu konzentrieren. Und habe dann mal einen Film geguckt oder habe was gegessen und habe das aber auch dementsprechend sein gelassen, wenn ich meine Ziele nicht erreicht habe.
Pädagogin Leila Mesarosch findet es zudem wichtig, mit den Studierenden über berufliche Ziele zu sprechen. Denn auf etwas Konkretes hinzuarbeiten führt meist dazu, dass man Lust aufs Lernen hat und das wirkt am besten gegen Prokrastinieren. Aufgeschobene Arbeiten, die wir nach langer Zeit erledigt haben, bleiben übrigens sehr stark im Gedächtnis haften, erklärt Mareike Altgassen.
Wenn mit einer bestimmten Erfahrung intensive Emotionen verbunden waren, dann wird das tiefer im Gedächtnis abgespeichert und dann können wir uns besser und länger auch daran erinnern.
Auch Sabrina erinnert sich noch an die liegen gebliebenen Arbeiten, die sie dank des Lerntrainings nun geschafft hat.
Ich denke jetzt nicht an das Negative, dass ich sie aufgeschoben habe und dann trotzdem nochmal die Kurve gekriegt habe, sondern ich denke halt nur, wie das Gefühl war, als ich es geschafft habe. Meistens denkt man irgendwie an positive Gefühle besser oder länger dran als an negative Gefühle.
Also einfach Spaß haben an dem, was man tut, das hilft gegens Prokrastinieren. Simon Schumacher war das über das, was das Aufschieben mit unserem Gehirn macht.
Jetzt hast du eine Minute Zeit für die Aufgabe. Nach dem Signal hörst du den Text zum zweiten Mal.
Egal, ob man ein kleines Fach studiert oder eines der großen Dauerbrenner wie Jura, Medizin oder BWL, zunächst ist da der Übergang von der Schule an die Uni oder Fachhochschule. Und der ist gar nicht mal so leicht. Der Stoff ist wesentlich komplizierter plötzlich geworden und umfangreicher als gewohnt. Und sich selbst zu organisieren ist schwerer als gedacht. Viele Studierende sind damit überfordert und fangen an, Klausuren und andere Prüfungen aufzuschieben. Sie prokrastinieren, wie es im Fachjargon heißt. Simon Schumacher hat sich gefragt, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir erst einmal anfangen mit dem Aufschieben der Aufschieberitis. Er hat Antworten von einer Kognitionsforscherin und natürlich von Betroffenen.
Sabrina Oasane studiert im dritten Semester Journalismus und Öffentlichkeitsarbeit an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen. Regelmäßig nimmt sie an besonderen Diskussionen und Gruppenarbeiten teil. Studierende verschiedenster Fachrichtungen wollen hier ihr Aufschiebeverhalten in den Griff bekommen. Sabrina erinnert sich, wie es bei ihr mit dem Prokrastinieren anfing.
Ich werde damit auch getrieben, wenn ich positives Feedback bekomme. Das ist nicht nur in Form von Noten, sondern wirklich jemand kommt zu mir und sagt, oh, das hast du jetzt richtig gut gemacht. Und das hat dann, je älter ich wurde, dann auch nachgelassen. Und dementsprechend so sind das die Gründe, warum es bei mir immer mit der Aufschieberitis angefangen hat.
Die Gründe fürs Prokrastinieren sind je nach Person höchst unterschiedlich. Lernumgebung, Interessen, Ziele oder Selbstwertgefühl etwa beeinflussen unser Belohnungssystem. Es bestimmt mit, wie wir Prioritäten setzen, weiß Mareike Altgassen. Sie ist Kognitionsforscherin an der Radboud-Universität im niederländischen Nimwegen.
Da gibt es bestimmte Absichten, wo es wahrscheinlicher ist, dass wir hier prokrastinieren werden. Und das sind eben Tätigkeiten, die eher keinen Spaß machen, durchzuführen, wie eben beispielsweise zu lernen oder vielleicht eine Steuererklärung zu machen. Und es sind auch typischerweise Tätigkeiten, wo die Belohnung für die Ausführung der Handlung erst zu einem späteren Zeitpunkt kommt.
Viele Studierende unterschätzen so zum Beispiel den Lernaufwand, wenn der Termin einer Klausur oder Hausarbeit noch viele Wochen entfernt liegt. Sie suchen nach Möglichkeiten, sich schneller zu belohnen.
Zum Beispiel uns mit der Freundin auf einen Kaffee treffen, anstatt zu lernen. Dann ist es erst einmal angenehm und erhöht unsere Stimmung. Aber im Nachhinein kann es dann so sein, dass wir uns schlecht fühlen, weil wir eben nicht wie geplant gelernt haben.
Im schlimmsten Fall kommt es zu Dauerstress, Übermüdung, Depressionen, schlechten Noten oder einer längeren Studienzeit. Sabrina ist deswegen der Lerngruppe beigetreten. Diplompädagogin Leila Mesarosch leitet die Studierenden an.
Beispielsweise besprechen wir, wie kann man einen realistischen Wochenplan gestalten und bis zur nächsten Woche diesen Wochenplan mal auszuprobieren. Und weil die Studierenden dann wissen, wir treffen uns nächste Woche nochmal und es wird sich gegenseitig ausgetauscht, animiert das einfach viele dazu, das wirklich auch endlich mal zu machen.
So ergeht es auch Sabrina. Besonders gefällt ihr, dass die Gruppe sich gegenseitig motiviert und Selbstvertrauen gibt. Das sei sehr wichtig, betont Leila Mesarosch. Denn oft schütten wir erst nach großen Erfolgen verstärkt Glückshormone aus.
Wenn ein Student zum Beispiel seit einem Jahr nicht schafft, sich ans Lernen zu setzen und dann kommt er ins Gruppentraining und berichtet, ja, ich habe was gemacht, aber nur eine halbe Stunde. Dann ist es wichtig anzuerkennen, dass aber die halbe Stunde erstmal ein richtig guter Erfolg ist.
Leila Mesarosch möchte nach und nach eine Arbeitsroutine aufbauen. Gleichzeitig hat sich die Gruppe eine Belohnungsmethode überlegt, erzählt Sabrina.
Ich habe mir gesagt, okay, ich setze mich jetzt eine Stunde oder anderthalb hin und habe mich auch wirklich konzentriert, was eigentlich auch schön war, dieses Gefühl, sich zu konzentrieren. Und habe dann mal einen Film geguckt oder habe was gegessen und habe das aber auch dementsprechend sein gelassen, wenn ich meine Ziele nicht erreicht habe.
Pädagogin Leila Mesarosch findet es zudem wichtig, mit den Studierenden über berufliche Ziele zu sprechen. Denn auf etwas Konkretes hinzuarbeiten führt meist dazu, dass man Lust aufs Lernen hat und das wirkt am besten gegen Prokrastinieren. Aufgeschobene Arbeiten, die wir nach langer Zeit erledigt haben, bleiben übrigens sehr stark im Gedächtnis haften, erklärt Mareike Altgassen.
Wenn mit einer bestimmten Erfahrung intensive Emotionen verbunden waren, dann wird das tiefer im Gedächtnis abgespeichert und dann können wir uns besser und länger auch daran erinnern.
Auch Sabrina erinnert sich noch an die liegen gebliebenen Arbeiten, die sie dank des Lerntrainings nun geschafft hat.
Ich denke jetzt nicht an das Negative, dass ich sie aufgeschoben habe und dann trotzdem nochmal die Kurve gekriegt habe, sondern ich denke halt nur, wie das Gefühl war, als ich es geschafft habe. Meistens denkt man irgendwie an positive Gefühle besser oder länger dran als an negative Gefühle.
Also einfach Spaß haben an dem, was man tut, das hilft gegens Prokrastinieren. Simon Schumacher war das über das, was das Aufschieben mit unserem Gehirn macht.
Jetzt hast du eine Minute Zeit, um die Aufgabe abzuschließen. Somit ist dein gesamter Hörtest zu Ende.